Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir hören heute einen Abschnitt aus dem Buch Hosea. Und zwar Hosea Kapitel 11. Für die Predigt zugrunde liegen die Verse 8 bis 11, aber ich lese ab Vers 1. Hosea Kapitel 11, ab Vers 1. Als Israel jung war, so sagt Gott, liebte ich ihn. Und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Aber sobald man sie rief, wandten sie sich vom Angesicht der Rufenden ab. Den Baalen opferten sie und den Götzenbildern räucherten sie. Und ich war es doch, der Ephraim gehen lehrte, der sie auf seine Arme nahm. Aber sie haben nicht erkannt, dass ich sie halte. Mit menschlichen Banden zog ich sie, mit Seilen der Liebe. Ich hob ihnen gleichsam das Joch auf vom Kinn oder vom Nacken und neigte mich zu ihnen, um ihnen Nahrung zu geben. Er soll nicht nach dem Land Ägypten zurückkehren, sondern der Assyrer soll ihr König werden, weil sie nicht umkehren wollen. Und das Schwert soll in ihren Städten umgehen und ihre Riegel vernichten und sie wegen ihrer Ratschläge verzehren. Mein Volk ist geneigt zum Abfall von mir. Ruft man es nach oben, so erhebt sich gar niemand. Wie könnte ich dich hingeben, Ephraim? Wie könnte ich dich preisgeben, Israel? Wie könnte ich dich behandeln wie Adama, dich machen wie Zebuim? Mein Herz sträubt sich dagegen. Mein ganzes Mitleid ist erregt. Ich will nicht handeln nach der Glut meines Zornes. Will Ephraim nicht wiederum verderben, denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Als der Heilige bin ich in deiner Mitte und will nicht in grimmigem Zorn kommen. Sie werden dem Herrn nachfolgen, der brüllen wird wie ein Löwe. Wenn er brüllt, so werden die Söhne zitternd vom Meer herbeieilen. Wie Vögel werden sie aus Ägypten zitternd herbeieilen und wie Tauben aus dem Land Assyrien. Und ich werde sie in ihren eigenen Häusern wohnen lassen, spricht der Herr. Soweit das Wort Gottes für diesen Sonntag. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus. Unsere kurze Predigtreihe über die Erfüllungszitate, die wir in den ersten Kapiteln des Matthäusevangeliums hörten und hören, schließe ich heute mit dieser Predigt zunächst einmal ab. Im Rahmen dieser Predigtreihe hatten wir uns auf drei Stellen aus dem Alten Testament konzentriert. Es waren alles Zitate aus dem Alten Testament, die der Prophet, wie der Evangelist Matthäus, in Matthäus 1 und 2 zitiert. Das war zunächst einmal das Wort aus dem Propheten Jesaja. Es war das Wort, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. 700 Jahre vor der Geburt unseres Herrn verkündet der Prophet Jesaja die Jungfrauengeburt und Matthäus zitiert dieses. Ursprünglich, so hatten wir gesehen, war dieses Wort eine Strafaussage, und zwar nicht nur über den König Ahas, sondern über das Haus David insgesamt. Und mit dieser Aussage über die Jungfrauengeburt macht der Herr, macht Gott der Herr eines deutlich: Es ist Gott allein, der das Heil bewirkt. Kein Mensch ist an der Bewirkung des Heils beteiligt, auch nicht ein Nachkomme Davids. Das zweite alttestamentliche Wort, das wurde sogar von den ungläubigen Priestern und Schriftgelehrten angeführt. Es war ein Wort aus dem Propheten Micha. Die Weisen aus dem Osten fragten in Jerusalem: Wo ist der neugeborene König Israels? Wir haben seinen Stern gesehen. Natürlich gingen sie zunächst nach Jerusalem, aber dort war die Antwort und die Antwort der Schriftgelehrten: Natürlich wird er geboren in Bethlehem, Ephrata, denn Micha hat gesagt: Und du, Bethlehem, Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll. Und als wir uns dieses Wort genauer anschauten, da fiel uns unter anderem auf, dass dieses Wort im Matthäusevangelium folgendermaßen gelesen wird. Ich war aus der Aussage: Und du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, wird nun im Matthäusevangelium: Du Bethlehem im Land Juda, du bist keineswegs die geringste unter den Hauptorten Judas. Keineswegs die geringste. Nun, natürlich war Bethlehem ein kleiner, ein unscheinbarer Ort. Aber gerade durch die Geburt des Sohnes Gottes wird diese scheinbare kleine Stadt in einer gewaltigen Weise geehrt, geachtet, soll ich sagen, geadelt. Und dann hatten wir ein drittes Zitat. Und dieses Mal stammte es aus dem Propheten Hosea. Matthäus zitiert aus Hosea Kapitel 11, und zwar den ersten Vers, das Wort: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Nicht wahr? Aber wenn wir auf den Zusammenhang achten, in dem dieses Wort in Hosea 11 steht, dann wird deutlich, dass hier mit dem Sohn, der aus Ägypten gerufen worden ist, das Volk Israel gemeint ist. Nicht aus dem Zusammenhang in Hosea 11, wir sahen das in der letzten Predigt, wurde deutlich, hier ringt Gott um sein Volk. Hier ringt Gott um sein Volk wie ein von seiner ehebrecherischen Frau verlassener Ehemann. Er führt gleichsam einen Tanz vor ihr auf. In diesem Zusammenhang erinnert Gott daran, dass er Israel aus Ägypten gerufen hat. Hosea 11, Vers 1: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Wir hatten das, wie gesagt, vor einigen Wochen bereits gehört. Aber dieses Wort bezieht Matthäus, inspiriert durch den Heiligen Geist, nun auf Jesus Christus. Und die Frage, die hier auftaucht, lautet: Wie ist das eigentlich möglich? Hat Matthäus hier nicht nun wirklich etwas aus dem Zusammenhang gerissen, wie es schlimmer gar nicht sein kann? Und der Grund ist, dass tatsächlich alle Verheißungen des Alten Testamentes, alle Verheißungen Gottes in Christus Ja und Amen werden. Ja, das Volk Israel, es hatte einen Auftrag, ein Volk von Königen und Priestern zu sein, aber gerade in diesem Auftrag hatte es total versagt. Dieses Volk, dass eigentlich Gott dienen sollte, dass eigentlich Knecht Gottes sein sollte, ist auf der ganzen Linie gescheitert. Es hat auf der ganzen Linie versagt. Und da tritt Christus eben nun als der Knecht Gottes in den Riss und er übernimmt den Auftrag Gottes. Ich erinnere auch hier noch einmal an das, was wir hörten etwa in den Kapiteln aus dem Propheten Jesaja, Jesaja 40 bis dann 53, wo deutlich ist, wer der Knecht des Herrn ist. Nicht das Volk Israel, nicht Menschen treten in den Riss vor Gott, sondern Gott allein, die zweite Person der Dreieinigkeit, er ist es, der rettet. Und wie das nun praktisch aussieht, das vernehmen wir hier in den weiteren Versen des Propheten Hosea, Hosea 11 in den Versen 8 bis 11. Auf die ersten Verse waren wir ja bereits eingegangen. Hier sahen wir, einerseits droht Gott hier mit Gericht, andererseits aber erinnert er immer wieder an seine Liebe zu diesem Volk und auf diese Weise wirbt er um sein Volk. Und genau diese Liebe, vielleicht wird sie nirgendwo im Buch Hosea deutlich, wie in diesem Vers 8, Hosea 11, Vers 8, wo Gott gleichsam sich selbst fragt, wie könnte ich dich dahingeben, Ephraim? Wie könnte ich dich preisgeben, Israel? Wie könnte ich dich behandeln, wie Adamas, und dich machen, wie Zebuin? Mein Herz sträubt sich dagegen, mein ganzes Mitleid oder mein ganzes Erbarmen, es ist erregt. Hier wird uns die Spannung zwischen der Gerechtigkeit, zwischen der Heiligkeit Gottes einerseits und seiner Liebe andererseits vor Augen geführt. Und Gott stellt hier die Frage, wie sollte ich dich dahin geben? Du, mein Volk? Gott öffnet hier sein Herz. Er führt hier vor Augen, was in ihm, was in seinem Herzen vorgeht. Und da sehen wir einerseits die Gerechtigkeit, die Heiligkeit Gottes. Und das bedeutet angesichts des verwerflichen Verhaltens seines Volkes sein Gericht, seine Bundesrache. Auf der anderen Seite aber ist da seine Liebe, seine Barmherzigkeit. Und nun lautet eine Frage, wie ist diese Spannung zu lösen? Und da weise ich zunächst einmal auf Psalm 85, Vers 11. Es ist ein Psalm von den Söhnen Korahs. Und da lesen wir, dass Gnade und Wahrheit sich begegnet sind. Gerechtigkeit und Friede haben sich geküsst. Wo kommen die beiden denn zusammen? Gnade und Wahrheit, Gerechtigkeit, Heiligkeit und Friede. Wo? Und die Antwort lautet auf Golgatha. Ich spreche hier einmal sehr menschlich. Die Frage, wie gesagt, sehr menschlich, vor der der heilige Gott stand, war, wie kann ich mit Menschen, die Sünder sind, Gemeinschaft haben? Und von der Heiligkeit Gottes aus lautet die Antwort, weg mit ihnen, richtet sie. Aber die Liebe und die Barmherzigkeit sagen, wie sollte ich dich richten, dich machen, wie Adama und Zebuin? Übrigens aus 5. Mose Kapitel 29, aus den Versen 22 bis 23, wissen wir, dass Adama und Zebuin Städte waren, die zusammen mit Sodom und Gomorra untergegangen waren. Also die Gott durch den Feuer- und Schwefelregen gerichtet hatte. Und diese Städte, sie wurden ebenfalls zerstört, eben wie Sodom und Gomorra. Und hier zeigt sich genau das Problem. Eigentlich müsste Gott nun sein Volk ebenfalls richten. Genau wie die Städte Sodom und Gomorra und wie Adama und Zeboim. Aber anstatt dieses Gericht an den Städten auszuführen, stellt Gott die Frage an sein Volk: Wie kann ich dich machen wie Adama und Zeboim? Wie geht das? Wie könnte ich dich richten, so wie ich einst Sodom und Gomorra gerichtet habe? Im letzten Teil von Vers 8 öffnet Gott hier sein Herz, indem er bekennt: Mein Herz sträubt sich dagegen. Mein ganzes Mitleid, meine ganze Barmherzigkeit, die ist erregt, oder alle meine Barmherzigkeit ist entflammt. Oder noch anders übersetzt: Mein Herz hat sich in mir umgewendet. Erregt sind alle meine Erbarmungen. Wörtlich übersetzt heißt dieses Wort erregt so viel wie heiß geworden, warm geworden. Nicht zur Illustration, was dieses Wort meint, kann uns vielleicht die vorher verlesene Begebenheit aus dem Alten Testament weiterhelfen. In 1. Könige 3. Zunächst wird uns in diesem Kapitel berichtet, wie Gott der Herr dem Salomo erschien. Gott fragte ihn: Du hast einen Wunsch frei, und darauf bittet Salomo den Herrn um Weisheit. Und im Anschluss daran, gleichsam zur Veranschaulichung der von Gott empfangenen Weisheit, wird nun die Begebenheit von den beiden Huren berichtet, die um das noch lebende Kind streiten. Jede behauptet: Es ist mein Kind. Und dann heißt es von derjenigen, die tatsächlich die Mutter des Kindes war: Denn sie war sehr erregt über ihr Kind. Sie war sehr bewegt, sie war sehr aufgewühlt wegen ihres Kindes. Und dieses Wort, das hier steht, ist dasselbe Wort, das wir auch in Hosea 11, Vers 8 lesen. Dieses Wort, es bringt zum Ausdruck die Liebe einer Mutter zu ihrem Kind, und zwar gerade dann, wenn dieses Kind in der Gefahr steht, dass die Mutter es verliert. Mein ganzes Erbarmen, es ist erregt. Wie löst nun Gott diese Spannung, also das Problem zwischen seiner Heiligkeit und seiner Liebe? Denn dass Gott hier menschlich gesprochen eine Lösung anstrebt, das wird aus der Willensbezeugung, aus der Absichtserklärung Gottes deutlich, die wir dann in Vers 9 lesen. Es heißt dort: Ich will meinen Zorn nicht ausführen. Ich will nicht handeln nach der Glut meines Zornes. Ich will Ephraim nicht wiederum verderben. Und die Begründung, die Gott hier gibt, ist dann geradezu erstaunlich. Die Begründung lautet: Denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Als der Heilige bin ich in deiner Mitte. Und ich will nicht in grimmigem Zorn, in grimmiger Zornesglut kommen. Ist das nicht eine merkwürdige Erklärung? Ist das nicht eine merkwürdige Begründung? Die Begründung dafür, dass Gott seinen Zorn nicht geben will, lautet: Ich bin Gott der Heilige und nicht ein Mensch. Es fügt Gott ausdrücklich hinzu: Auch wenn Gott den Beschluss fasst, mit Menschen, die von ihm abgefallen sind, Gemeinschaft haben zu wollen, senkt er niemals den Standard seiner Heiligkeit. Aber eben dann ist nur umso drängender: Wie ist das möglich? Halten wir hier mal einen Augenblick inne und versetzen uns einmal in einen Hörer, der zum ersten Mal diese Botschaft von Hosea hört oder liest, oder vielleicht sogar in Hosea selbst. Wie soll man das verstehen? Ich bin nicht ein Mensch, sondern ich bin Gott, der Heilige, und deswegen will ich nicht zornig sein. Worten ist es hier zunächst einmal sinnvoll, sich darüber im Klaren zu sein, dass auch die Propheten selbst keineswegs alles verstanden, was sie zu sagen hatten. Das berichtet einmal Petrus im 1. Petrusbrief, Kapitel 1. In Versen 10 und 11 lesen wir: Wegen dieser Errettung, nämlich der Errettung, die durch Jesus Christus bewirkt worden ist, haben einst die Propheten gesucht und nachgeforscht, die von der euch zuteil gewordenen Gnade geweissagt haben. Sie haben nachgeforscht, auf welche oder was für eine Zeit der Geist des Christus, der in ihnen war, hinwies. Aber sie haben es nicht verstanden. Sehen Sie, wie Gott trotzdem mit Menschen Gemeinschaft haben kann. Wie der heilige Gott trotzdem mit Sündern Gemeinschaft haben kann. Das haben die Propheten bestenfalls ansatzweise verstanden. Ganz und gar vermutlich auch Hosea selbst nicht, als er verkündete: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Vermutlich dachte auch er hier an Israel. Hosea. Sein Name bedeutet nichts anderes als Errettung und Heil. Der Name entspricht also genau dem Namen, der über alle Namen ist, nämlich dem Namen Jesus. Dieser Name bedeutet auch nichts anderes als Rettung, als Heil. Obwohl Hoseas Name selbst also Rettung, Heil meint, verstand vermutlich noch nicht einmal dieser Prophet, was Gott hier zum Ausdruck bringt. Ich bin Gott, nicht ein Mensch. Ich bin der Heilige und ich will meinen Zorn nicht ausüben. Die Antwort auf die Frage, wie Gott, der nicht Mensch ist, sondern der Heilige ist, sich mit Sündern, mit sündigen Menschen vereinigen kann, diese Antwort kann nur Gott selbst geben. Und die Antwort, die Lösung, die Gott gegeben hat, die lesen wir vor allem dann im Neuen Testament im Römerbrief, namentlich etwa in Römer Kapitel 3. Wie geht das zu, dass Sünder trotzdem vor Gott Bestand haben dürfen, dass sie trotzdem vor Gott gerechtfertigt werden? Und in Römer Kapitel 3, in den Versen 21 bis 26, lesen wir von Menschen, und zwar Juden und Heiden, da ist kein Unterschied, wie der Apostel sagt. Sie haben alle gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Gerechtfertigt werden diese Menschen, und zwar ausnahmslos, Juden und Griechen. Also, dass sie in den Augen Gottes richtig dastehen. Das passiert nur dadurch, dass das Sühnopfer durch Jesus Christus dargebracht worden ist. Dass Gott seinen Sohn als Sühnopfer dargebracht hat. Und das geschieht dadurch, dass der heilige Gott diesen Sündern es schenkt, dass sie an diesen Sohn Gottes, an diesen Stellvertreter glauben. Die Gerechtigkeit Gottes, die Liebe Gottes, beides zusammen, es ist in einem offenbar. Dort haben sich Gerechtigkeit, Heiligkeit und Liebe geküsst, nämlich in seinem Sohn, der für die Sünder starb, sowohl für die Juden als für die Heiden. Durch diesen Tod ist auch Gott selbst gerechtfertigt worden. In dem Sinn, dass das Opfer Jesu Christi auf Golgatha sein Liebeshandeln, seine Barmherzigkeit, seine Gnade und seine Güte rechtfertigt. Und warum ist Gott dazu in der Lage? Eben, weil er Gott ist und kein Mensch. Weil er, der dreieinige Gott, dieses Heilswerk geschafft hat. Wenn wir hier also lesen, ich bin Gott und nicht Mensch, dann heißt das im Licht des Neuen Testamentes, weil der heilige Gott sich selbst als ein heiliges Opfer dargebracht hat, deswegen ist sein Zorn gestillt. Und so ist Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden in Christus. Das ist das Thema, ich sagte es schon, des ganzen Römerbriefes. Denken wir auch in diesem Zusammenhang einmal an die Kapitel 9 bis 11. Da stellt der Apostel Paulus einmal die Frage, hat Gott sein Volk, nämlich sein Volk Israel, verstoßen? Und da gibt er eine sehr deutliche, sehr klare Antwort, nein, mitnichten. Paulus sagt dann allerdings nicht, dass jetzt alle Juden gerettet werden, nur weil sie Juden sind. Sondern er nimmt als Beispiel sich selbst, der glaubt, und als Vergleich führt er an die 7000, die zur Zeit des Baal ihre Knie nicht vor Gott gebeugt haben. Für die anderen gilt, die nicht glauben, die nicht zum Überrest der Gnade gehören, da gilt das, was Paulus in Römer Kapitel 11, Vers 8 sagt. Gott hat ihnen einen Geist der Schlafsucht gegeben, Augen, um nicht zu sehen, und Ohren, um nicht zu hören, bis auf den heutigen Tag. Dieses gilt für Juden und auch für die Heiden. Wer das Sühnopfer Christi nicht im Glauben angenommen hat, der kann nicht vor Gott gerecht dastehen. Denn nur dort auf Golgatha, in Christus, hat sich Gott als gerechter und barmherziger Gott geoffenbart. Auch für die Juden gibt es keinen Schleichweg um den Glauben an Christus herum. Übrigens wird das auch in Römer Kapitel 11, Vers 25 sehr deutlich gesagt. Denn dort heißt es nicht, und dann wird ganz Israel gerettet. So als würde hier eine Art Endzeit-Heilsfahrplan verkündet. Sondern, und so wird ganz Israel gerettet. Was der Apostel hier sagen will, ist, wie Gott zu einem ganzen Israel kommt. Und zwar angesichts dessen, dass doch so viele Juden aus dem Ölbaum ausgebrochen worden sind. Nun, dafür wird der wilde Ölbaum eingepfropft. Und so, auf diese Weise, wird ganz Israel gerettet. Das heißt, kommt Gott zu einem ganzen Israel. Und in diesem Licht haben wir dann auch und dürfen wir die Verse 10 und 11 des 11. Kapitels von Hosea verstehen. Was wird hier gesagt? Zitternd werden die Kinder herbeieilen vom Meere, das heißt vom Westen, von Europa. Wie Vögel werden sie zitternd herbeieilen aus Ägypten, das liegt im Süden, und wie die Tauben aus dem Land Assyrien, das liegt von Israel aus gesehen im Osten, also von allen Richtungen. Unser Herr sagte einmal, in Matthäus Kapitel 8, Vers 11 und 12 lesen wir es, ich sage euch aber, dass viele von Osten und Westen kommen werden und zusammen mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tische liegen werden in dem Reich der Himmel. Aber die Söhne des Reiches werden hinausgeworfen werden in die äußere Finsternis. Da wird sein das Weinen und das Zähneknirschen. Aber noch einmal, Gott kommt zu seinem Volk. Er kommt zu seinem ganzen Israel. Wie ist von Bedeutung, wie nun die neutestamentlichen Schreiber auch das Buch Hosea auslegen? Und das sollten wir ernst nehmen. Nicht? In Hosea Kapitel 1, Vers 10, wir hatten es das letzte Mal gelesen, da sagt Gott, ich will nicht mein Volk wieder nennen. Und die Nichtgeliebte, Geliebte. Nachdem er vorher gesagt hatte, ich will mein Volk nicht mein Volk nennen. Und wie ist das zu verstehen? Die Antwort gibt Paulus in Römer Kapitel 9. Auch diesen Abschnitt hatten wir vorher gelesen. Das Wort, das einst an das Nordreich gerichtet war, das dann aber im Völkermeer in Assyrien unterging, bedeutet nicht, dass Gott nicht zu seinem Volk kommt. Er kommt zu seinem Volk. Das seid ihr jetzt, sagt Petrus, ihr Fremdlinge in Pontus, Galatien, Kappadokien, ihr seid nun das Volk von Königen und Priestern. Mit anderen Worten, ihr, weil ihr zu Christus gehört, seid ihr Abrahams Same. Ihr seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, die heilige Nation, das Volk Gottes. 1. Petrus 2, Vers 9. Und warum dieses Heilswerk? Eben, weil Gott aus Ägypten seinen Sohn gerufen hat. Weil Christus das Werk Gottes ausgeführt hat, das kein Mensch vollbringen konnte. Ich kann mir vorstellen, dass wir alle schon mal einmal, wenn wir ganz bewusst Matthäus 2 gelesen haben und dann eben auf dieses Zitat aus Hosea 11, Vers 1 schießen, dachten, ist das nicht doch eine sehr fragwürdige Auslegung, die Matthäus hier gibt? Die Antwort, die wir nun zu geben haben, lautet nein. Wenn wir richtig verstanden haben, was der Heilige Geist hier sagen will mit der Aussage Hosea 11, Vers 9, ich will nicht handeln nach der Glut meines Zornes, will Ephraim nicht wiederum verderben, denn ich bin Gott und kein Mensch, der Heilige in deiner Mitte, dann sagen wir jetzt, der Heilige Gott kann keinen Menschen, weder Juden noch Heiden, also auch nicht Israel in irgendeiner Weise lieben, wegen ihres Tuns, sondern nur einen einzigen Samen Abrahams. Und dieser Same Abrahams ist Christus. Er ist der Same, dem die Verheißung gilt, wie es der Apostel Paulus in Galater 3 sagt. Jesus Christus musste also gleichsam den Weg der Menschheit, speziell den Weg auch Israels gehen, um als Stellvertreter für die Menschheit, für dieses Volk einzutreten. Das heißt, er musste Mensch werden. Und darum trifft es völlig zu Recht zu, was Matthäus hier sagt. Er, Christus ist der Sohn, den Gott aus Ägypten gerufen hat. Er ist der, in dem sich die Liebe Gottes zeigt, auf den sich die Liebe Gottes konzentriert und der den Auftrag des Vaters ausgeführt hat. Amen.